Deswegen ist mein Tipp wirklich, macht die ruhigen Einheiten morgens, weil da geht es nur um Kilometer sammeln. Da ist es egal zu welcher Zeit. Macht ihr aber intensivere Einheiten im Sinne von Temposteigerung, Sprints, Läufe, dann macht die besser bitte zwischen 17 und 18 Uhr etwa, weil genau dann ist eure muskuläre, nervenverbindende Kompetenz einfach deutlich besser.
Viele von uns machen ihre Laufeinheiten direkt morgens. Und da finden auch die meisten Wettkämpfe statt. Aber ist das eigentlich die perfekte Uhrzeit für Ausdauersport? Wann sind wir am leistungsstärksten und wann befindet sich unser Körper eher im Ruhemodus? All diese Fragen führen zu unserem natürlichen Biorhythmus, also der inneren Uhr, die unter anderem bestimmt, ob wir eher Morgenmensch oder Morgenmuffel sind. Warum und wie wir uns diese Uhr im Alltag viel mehr zunutze machen können, verrät uns Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Frohböse. Wir sprechen über die Ruhe- und Wachphasen des menschlichen Körpers und über die Unterschiede zwischen dem sogenannten Lerchen- und Eulentyp. Zu welchem Typ wir zählen, bestimmt nämlich, zu welcher Tageszeit wir sportlich und geistig am aktivsten sein sollten. Ingo gibt uns seine Empfehlungen, wann wir je nach Biorhythmus welche Trainingseinheit machen sollten und wie wir im Alltag mehr im Einklang mit unserem Biorhythmus agieren können. Dadurch werden wir nämlich nicht nur produktiver, sondern steigern auch unser Wohlbefinden. Lohnt sich also wie immer zuzuhören. Ich bin Elliot von Achilles Running und damit viel Spaß mit der Folge. Hallo Ingo, freut mich super doll, dass du nochmal als Gast zurückgekommen bist in unseren Podcast. Letztes Mal haben wir schon eine schöne Folge aufgenommen. Wie geht's dir heute?
Ellen, ich freue mich auch. Ich bin sehr gerne sogar hier bis hierher gelaufen, damit ich gut vorbereitet bin.
Fantastisch.
Nee, es geht mir gut, wirklich, muss ich wirklich sagen. Der Sommer ist ja voll in seiner Blüte und das hilft mir natürlich auch, meinen Sport zu treiben.
Ja, tatsächlich mir auch. Ich bin heute noch nicht gelaufen, aber fühle mich gleich motiviert, dadurch heute das von dir schon zu hören.
Ja. Gut so.
Ja, letztes Mal haben wir ja über Sport im Alter uns unterhalten, beziehungsweise darüber, wie wichtig Sport ist, um ja gesund zu altern. An der Stelle auch eine große Hörempfehlung für die Folge. Und heute haben wir ja ein neues Thema vorbereitet. Vielleicht mal eine kleine Einstiegsfrage an dich. Bist du eher ein Morgenmensch oder eine Nachteule?
Nee, du, ich bin schon echt eine Lerche. Ja, das muss man schon sagen. Die Lerchen sind ja diejenigen, die morgens früh aufstehen. Und das nervt meine Frau, weil ich bin sofort da. Das heißt also, ich bin sofort wach und redebereit und habe ein Pfeifen auf den Lippen, wenn ich unter der Dusche stehe. Ja,
oh, wow.
Also typischer Morgenmensch.
Ja, genau. Solche Menschen lieben ja immer die, die so Morgenmuffel sind, also die übermotivierten.
Genau.
Ja, witzig. Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich so ein Zwischending. Also ich gehe zwar sehr gerne früh ins Bett, aber so um 5 oder so, wo ich ja weiß, dass einige aus unserer Community schon ihre ersten Runden drehen, da bin ich noch nicht so ansprechbar. Also ich sehe mich irgendwie so ein bisschen dazwischen. Vielleicht auch interessant, dann im Laufe der Folge rauszufinden, ob es Zwischenmenschen gibt und vielleicht auch, wann eine gute Sportzeit für mich wäre. Ne? Also der Morgen ist es dann, glaube ich, nicht so ganz bei mir, aber das werden wir sicherlich rausfinden im Laufe der Folge.
Also grundsätzlich ist es in der Tat so, und das wissen wir ja, das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens ein wenig. Und schau mal, wenn du mal an deine Kindheit denkst, da bist du ja auch im Laufe des Tages gerade an, als du noch unter 10 warst, ja, da war es dir egal.
Stimmt.
Ja, da ist es dir ziemlich egal. Und kommst du in die Pubertät, dann wirst du zur Eule. Dann stehst du morgens nicht rauf, kommst also spät abends ins Bett. Das ist klassisch so das pubertierende Alter. Und danach erst, so wenn wir erwachsen geworden sind, dann pendelt sich das so ein wenig auf den Zustand ein, den wir dann wirklich so mögen und den wir auch lieben. Ja, das heißt also, wir wissen es quasi, bis dem wir 18, 19, 20 sind, gar nicht, zu welchem Typus wir gehören.
Naja, ja, spannend. Also, dass es sich verändert, das habe ich auch schon so ein bisschen wahrgenommen. Ne? Das merkt man dann ja irgendwie, dass Kinder da auf jeden Fall einen anderen Rhythmus haben. Lass uns da gerne mal ein bisschen einsteigen. Ich glaube, also der Begriff Biorhythmus, das kennen viele, aber was jetzt so richtig medizinisch oder körperlich dahinter steckt, weiß man, glaube ich, eigentlich meistens nicht. Man spricht ja im Volksmund immer so von der sogenannten inneren Uhr. Was ist das denn eigentlich genau?
Also die innere Uhr beschreibt das schon sehr schön. Und man hat ja auch mal Gefangenentests gemacht und hat man quasi diese Gefangenen in völliger Dunkelheit leben lassen. Und was hat man festgestellt? Dass alle so einen Rhythmus hatten von etwa 24 bis 25 Stunden. Das heißt also offensichtlich, selbst wenn wir bestimmte Trigger nicht haben, wie das Tageslicht beispielsweise, gibt es offensichtlich in unserem Körper eine innere Uhr oder besser gesagt viele innere Uhren sind es nämlich, die quasi auf zellulärer Ebene auch sogar agieren können und bestimmte Prozesse im Körper aktivieren. Das heißt also, bestimmte Zyklen des Tages sind durch einen Rhythmus, der auf der Zelle basiert, quasi vorgegeben. Das heißt also beispielsweise, wenn wir das mal ganz allgemein betrachten, grob betrachtet haben wir ja tagsüber den großen Bedarf an Energie. Deswegen haben wir einen Energiestoffwechsel. Alles ist darauf ausgerichtet, uns Energie zu geben für die Autobahn des Lebens. In der Nacht haben wir einen Reparaturstoffwechsel und der ist völlig anders. Und dementsprechend sind all jene Organe dann besonders aktiv, die eher der Reparatur dienen. Das kennst du vielleicht auch. Wenn du eine Erkältung hast oder einen Infekt eingefangen hast, was passiert? Der Rhythmus, der Biorhythmus schickt dich ins Bett. So gegen 19 Uhr bist du plötzlich müde. Warum? Weil das ist genau die Phase des Immunsystems. Insbesondere so ab von 10 bis 2 Uhr nachts ist das Immunsystem unheimlich aktiv. Und so gibt es bestimmte Stoffwechselrhythmen. Morgens der Cortisolspiegel beispielsweise lässt dich aufstehen. Mhm. Der ist in der Nacht so zwischen 2 bis 3 Uhr am tiefsten. Übrigens, Cortisol macht auch gute Laune, deswegen niemals in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr streiten, weil das geht. Und deswegen sind auch die Probleme in der Nacht, weil die Katzen auch alle so grau in der Nacht, weil eben zwischen 2 und 3 das Cortisol so unheimlich niedrig ist. Aber es lässt uns dann morgens aufstehen, weil es dann so langsam wieder ins Laufen kommt. Das erkennt man schon. So bestimmte hormonelle Prozesse insbesondere unterliegen bestimmten Rhythmen und die lassen unsere Biologie in bestimmten Phasen unterschiedlich agieren und leben.
Okay, also im Endeffekt ist der Biorhythmus ein hormoneller Zyklus, so kann man es ja eigentlich beschreiben, oder?
So kann man es fast sagen, wobei wir auch wissen, dass es offensichtlich, also sagen wir so, die Hormone sind Überredungskünstler, die innerhalb des Körpers agieren und den Körper zu etwas veranlassen, was er von alleine nicht tun würde. Mhm. Das sind Hormone. Es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt richtige, aber Zeitticker, die ausgelöst werden beispielsweise durch bestimmte biologische Rhythmen, die dann dazu kommen, dass das Hormon ausgeschüttet wird. Das heißt also, die innere Uhr ist vor der hormonellen Prozesssituation und die aktiviert dann zum Beispiel die Hormone, die uns wach machen oder müde machen.
Ah, okay. Also es ist doch nochmal was Tieferliegendes. Total spannend.
Ist doch tieferliegend, okay. Genau. Also natürlich ist einer der wichtigsten Trigger, das wissen wir ja auch, wenn wir mal in die Staaten fliegen oder auf die andere Seite der Welt fliegen, dass wir einen Jetlag bekommen, weil der Biorhythmus einfach ganz anders ist. Der ist also in uns drin. Der wird aber allerdings immer wieder so ein bisschen geeicht durch das Tageslicht. Das heißt also, nach 3, 4, 5 Tagen hast du plötzlich eine völlig andere Rhythmik, weil eben der Trigger über die Netzhaut kommt das Signal des Lichtes dann darauf, auf die Netzhaut. Und dadurch entstehen eben andere Prozesse. Heißt das also, da bist du umgepolt. Und das heißt also, Tageslicht eicht dich immer so ein wenig. Mhm. Triggert genau das und so. Hast du nach 2 bis 3 Tagen quasi deinen Biorhythmus wieder umgestellt, die biologischen Uhren eingestellt. Und dann bist du wieder in einem völlig normalen Prozess.
Okay, also das Tageslicht kann den Biorhythmus komplett umstellen. Ist das dann auch eine langfristige Umstellung oder ist eigentlich tief drin eigentlich so das Natürliche schon der Biorhythmus von vorher?
Nee, also das ist in der Tat so. Das wissen wir, wenn du jetzt nach Australien umziehst beispielsweise, ja, würde sich der deutsche Biorhythmus nicht dagegen wehren.
Okay.
Sondern du bist nach einiger Zeit, bist du auch biorhythmisch ein Australier geworden. Ja? Ja, also das wird dann langfristig auch umgestellt. Nur du brauchst eine gewisse Zeit. Und das ist auch das Schöne daran, dass unsere Biologie einfach so dynamisch ist, sich auch auf die unterschiedlichen Prozesse anzupassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ja siehst, das wäre ja dramatisch auch für die Sportlerinnen und Sportlerinnen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Heißt also, wenn sie Anpassungen brauchen, und das ist ja in der Tat so, wäre es ja ein Nachteil für sie, wenn sie mit einem schlechten Biorhythmus unterwegs wären. Und das bedeutet, also deswegen brauchen die immer so 1, 2 Wochen, sind die ja vorher dann in Europa zum Beispiel, jetzt wo bei Paris, und haben sich dann wieder angepasst und dann haben die auch keine Nachteile mehr.
Okay, ja spannend, aber trotzdem ist es ja so, dass wir scheinbar ein bisschen so von Person zu Person einen unterschiedlichen Biorhythmus haben. Also woran kann das dann liegen, wenn wir eigentlich alle das gleiche Tageslicht konsumieren? Warum gibt es da überhaupt Unterschiede?
Gut, das ist eine Frage, die man sich noch nicht richtig zugeht. Das ist sehr schwer zu erforschen. Du weißt ja, dass der Biorhythmus noch gar nicht so alt ist, auch in der Forschung. Wir wissen das noch gar nicht so viel. Und in der letzten 10, 15 Jahren erst ist es dominant geworden. Erst dann ist auch ein Nobelpreis dafür verliehen worden, dass man das überhaupt entdeckt hat. Und das bedeutet also, wir wissen noch nicht genau. Wir wissen, dass hormonelle Prozesse eine Rolle spielen, wie du gerade richtigerweise gesagt hast. Nehmen wir das Thema Pubertät beispielsweise. Aber wir wissen noch nicht genau, wodurch die Prägung in die eine oder andere Richtung quasi erfolgt. Insbesondere auch, wie ich auch schon gesagt habe, es kann sich auch verändern. Trotz allem gibt es so ein paar Grundbedürfnisse. Lerche bleibst du immer oder eine Eule. Aber das weiß man noch nicht genau. Wo ist dieser Trigger? Diesen Schalter hat man noch nicht gefunden.
Okay, also es ist noch viel in der, ja, es ist noch viel in der Forschung. Ja,
spannende Forschung.
Total.
Weil, schau mal, das hat ja auch ganz viel Bedeutung. Nimm mal sowas in der Medikamentenforschung. Wann gibst du eigentlich ein Medikament? Stimmt. Wann ist es zum richtigen Zeitpunkt gegeben, beispielsweise? Und das weiß man noch nicht genau. Oder wann substituierst du beispielsweise im Sport bestimmte Nahrungsbausteine? Wo wir wissen, dass wir Protein am besten abends geben, weil dann die Aufbausituation beginnt. Mhm. Ja? Wir wissen, dass wir bestimmte aktivierende Dinge eher morgens geben, um noch mehr vielleicht Aktivierung herbeizuführen für den Energiestoffwechsel. Aber im Detail ist das noch nicht auf zellulärer Ebene richtig ausgegoren.
Okay, ja, spannend. Also gerade was die Medikamente angeht, da hast du ja einen großen Punkt, ne? Also das ist ja eigentlich total entscheidend sogar. Aber es wird immer eine gleiche Zeitangabe eigentlich gegeben, ne? Es wird ja gar nicht individualisiert bisher.
Ja, schau mal, weder geschlechtsmäßig, genau. Aber auch diese Typen eben nicht. Und das ist sehr entscheidend, ja. Wie das Medikament wirkt, verarbeitet wird. Und das sollte in der Zukunft mehr Berücksichtigung finden, ja? Und das ist noch nicht richtig erforscht. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir sind ja in der Medikamentenforschung sowieso, wie gesagt, bei dem durchschnittlichen Mann, der hat uns quasi die gesamten Ergebnisse und Rhythmen vorgegeben und das ist, was Diversität betrifft, weit vom Ideal entfernt.
Da hast du vollkommen recht, ja. Mhm. Wie ist denn das genau mit dem Schlaf? Also wenn wir jetzt wissen, jemand ist eher der Lerchentyp oder der Eulentyp, können wir durch den, also beeinflusst der Biorhythmus dann quasi auch unseren optimalen Schlaf? Also sollten wir dann eigentlich eher nach dem ursprünglichen, natürlichen Biorhythmus schlafen, um vielleicht auch regenerierter zu sein im Alltag?
Du, ich würde sagen, ja. Und gerade wenn du zum Beispiel Arbeitsprozesse betrachtest, ne, wo du bestimmte fixe Arbeitszeiten hast, ist das eher kontraproduktiv, wenn du keine Flexibilisierung der Arbeitszeit hast. Auch in der Schule beispielsweise. Und englische Schulen machen gerade das auch so ein bisschen, die versuchen es gerade. Es gibt auch so erste Versuche in Bayern, das weiß ich, dass dort zum Beispiel Schüler der Oberstufe später in die Schule kommen können, weil es dann einfach eher ihrem Biorhythmus, aktuellen Biorhythmus entspricht. Und das zahlt auf die Leistungsfähigkeit ein. Und das gilt für unser Arbeitsleben genauso. Wir sind ja leider nur durch die Industrialisierung gezwungen worden in ein bestimmtes Korsett.
Ja.
Ja, dass morgens um 7, 8 Uhr plötzlich die Glocke schlägt und wir um 16 Uhr Feierabend haben. Das ist nur durch die Industrialisierung, durch die Maschinen quasi geprägt worden. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt eine größere Flexibilisierung bekommen. Da sollten wir auch nicht gegen agieren. Ja. Und das trifft genau auf deine Frage zu. Ja, wenn du zum Beispiel die Lerchen mehr in die Frühschicht steckst und die Eulen mehr in die Spätschicht schickst, hast du viel weniger psychische Probleme, aber auch körperliche Probleme, weil es dem Biorhythmus entspricht.
Ja.
Und das würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen. Schick doch bitte die Lerchen, mach doch mal eine Erhebung, einen Fragebogen und schick diese dann wirklich mal in die Frühschicht oder die anderen in die Spätschicht. Und das ist sowohl fürs Unternehmen, was die Produktivität betrifft, deutlich besser. Arbeite also möglichst nicht gegen deinen Biorhythmus, temporär möglich, aber niemals ein Leben lang.
Ja, du, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, dass Unternehmen das auch so erkennen. Also was ich so Geschichten auch höre aus meinem Umfeld, dass manche Leute so sehr drunter leiden, halt einen sehr, sehr frühen Tagesbeginn zu haben, obwohl sie gerade abends oder nachmittags sehr produktiv werden. Das ist super traurig.
Ja, das ist vor allem auch dumm von den Unternehmen,
ja.
weil sie damit Produktivität verlieren. Ja. Ja? Und deswegen ist es total wichtig, diese menschlichen Grundbedürfnisse, und dazu gehört eben, das Leben nach dem Biorhythmus immer mitspielen und mitschwingen zu lassen. Denn das ist wirklich deutlich besser. Und wir wissen, ich habe das mit einem großen Unternehmen auch schon mal gemacht, dass wir die Arbeitszeit, die Schichtarbeiten genau daran orientiert haben und deutlich weniger Ausfallzeiten haben wir dadurch generieren können, weil die Menschen einfach nicht schneller krank wurden oder viel weniger krank wurden, viel besser sogar, weil das Immunsystem besser funktionierte und. Und insofern ist das wie eine Wellness-Kur, wenn man ein wenig sich biorhythmisch dran orientiert.
Ja, absolut. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen wenig in die Richtung passiert, würde ich mir
aber vorstellen. Aber ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel, was ich auch sehr kontraproduktiv finde. Schau mal, der gesamte Fernsehsport, der orientiert sich ja immer nach den Fernseh- und Zuschauerzeiten. Hm. Das ist für den Sportler und die Sportlerin nicht gut. Hm. Meinst du denn, wo RTL damals Wladimir Klitschko übertragen hat, dass der Klitschko um 11 Uhr noch seine Höchstleistung erbringen kann? Hm. Da ist man normalerweise, wenn er nicht eine Eule ist, ist man da nicht im optimalen Zustand. Hm. Nur das Fernsehen quasi prägt die Phänomene eben, dass man sich da genau wie bei der Schichtarbeit hineinzwingen muss. Oder wenn die ganzen Champions League Spiele um 21 Uhr stattfinden. Da sind viele Leistungsfähigkeiten gar nicht mehr voll da. Gerade bei den Lerchen nicht, bei den Frühaufstehern. Das finde ich auch frappierend. Stimmt. Dass quasi auch hier der Kommerz gegen die Biologie arbeitet und den Sport in ein Korsett, die Sportler insbesondere individuell, in ein Korsett zwingt, was nicht optimal ist. Ne? Also insofern, ja, sind die Sportzeiten schon eben häufig kontra der eigentlichen optimalen Leistungsfähigkeit.
Ja, spannend. Wie ist das denn so über den Tag hinweg? Haben alle Lerchen und Eulen so bestimmte Leistungseinbrüche auch über den Tag hinweg? Oder wie ist da so unsere, wie lang ist unsere produktive Zeit vielleicht auch überhaupt? Kann man das so pauschal sagen?
Also wir haben ja letztlich drei große Typen. Man kann das wahrscheinlich nur mit Untertypen differenzieren. Wir haben die Lerche, die sehr früh unterwegs ist, der Normalo. Das ist 70%, drei Viertel der Bevölkerung sind so Normaltypen.
Und dann eben
die Eule. Und die können sich vom Beginn der Arbeit und der optimalen Leistungsfähigkeit um bis zu 4 Stunden unterscheiden. Das heißt, ist die Eule vielleicht um 10 Uhr optimal leistungsfähig und bereit, etwas zu tun, ist es die Lerche vielleicht schon um 6 Uhr. Also bis zu 4 Stunden Unterschied kann stattfinden. Daran erkennt man schon, wie wichtig das ist, Arbeitsprozesse daran ein wenig zu orientieren. In der Tat ist es so, dass das also bis zu 4 Stunden sein kann und das kann sich dann verschieben. Das heißt also, der Normalo, davon gehe ich erstmal aus, hat ungefähr das erste Leistungshoch zwischen 10 und 11 Uhr. Mhm. Ja? Die Lerche vielleicht 1 bis 2 Stunden früher, die kann schon um 8 bis 10 Uhr maximale Leistung erbringen. Und die Eule vielleicht eher zwischen 10 und 12 oder zwischen 12 und 1.
Okay.
Also fast zur Mittagszeit, wo die Lerche schon wieder in Suppenkoma fällt. Ja, weil sie dann schon wieder. Ja, und dann haben wir ein zweites Hoch im Bereich der Normotypen, etwa zwischen 16 und 18 Uhr.
Ah.
Das ist auch der Zeitraum der optimalen Leistungsfähigkeit. Und das meint auch insbesondere auch der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und das, daran siehst du schon, dass wenn wir beispielsweise von einem 100-Meter-Läufer um 22 Uhr maximale Leistung erbringen, er ist aber eine Lerche, und er hat das nicht trainiert, ist das wirklich schwierig für ihn im Vergleich zu einer Eule, die ganz andere Grundvoraussetzungen hat. Ich weiß, es sind nur Mühe, die sich vielleicht unterscheiden, aber wir haben es ja gesehen beim 100-Meter-Finale, 5000stel Unterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten. Und das kann alleine durch die verschiedenen Biorhythmen schon ein wenig getriggert worden zu sein.
Ja, auch absolut wichtig, gerade im Leistungssport, wo es dann auf wirklich Sekundenbruchteile ankommt, ist dann natürlich doof, wenn man nicht der Typ ist, der um die Uhrzeit am leistungsstärksten ist, ja.
Krass. Also man kann das, wie gesagt, ein bisschen trainieren, man kann so, das müssen die auch, deswegen ist es umso wichtiger auch, dass man dann wirklich auch gerade wenn man zu Hause ist, immer zu den Zeiten, wo später der maximale Wettkampf stattfinden muss, das auch geübt hat, damit der Körper darauf sich einstellt, weil es ist eben ein bisschen veränderbar, lernbar, aber es muss trainiert werden. Ne?
Ja, bevor wir da in den Sport einsteigen, auch noch eine Frage zu so, ja, vielleicht Nickerchen, also weil wir gerade über den Schlaf gesprochen haben, kann das eine Methode sein, um uns irgendwie wieder zu resetten durch den Tag hinweg oder ja, was für eine Rolle spielt das, also so typische Naps?
Ja, also du, weißt du, ich habe ja vorhin schon mal von der Industrialisierung gesprochen. Und das ist normalerweise nicht das gewesen, was unsere Evolution an sich bräuchte. Wir haben immer zwischendurch Ruhephasen gehabt. In der Mittagssonne haben wir uns wie die Siesta unten in Spanien jetzt immer noch, wir haben uns hingelegt, um uns auszuruhen und einen Nap zu haben. Aber die Industrialisierung hat das eben in ein Korsett geprägt. Mhm. Und hat einen monophasischen Schlaf uns aufgedrückt. Monophasisch heißt abends rein, morgens raus, fertig. Wir wissen aber aus der Natur, aus der Evolution habe ich gerade schon mal beschrieben, aber wenn wir uns nur mal die Tiere anschauen, die schlafen über den Tag immer, wenn sie Bedürfnis haben, polyphasisch. Und auch wenn du zum Beispiel mal Kinder und Enkelkinder betrachtest, die haben auch eher polyphasische, besonders wenn sie klein sind, Grundbedürfnisse zu schlafen. Und das Gleiche gilt für Oma und Opa auch. Ja? Auch die fallen wieder zurück, wenn so das Korsett des Alltags wegbricht, in eine eher polyphasische Situation hinein. Immer mal zack, weg, 10 Minuten später ist man wieder da. Das heißt also, Elliot, wir wissen gar nicht, ob der monophasische Schlaf besser ist als der polyphasische Schlaf. Okay. Wir gehen aber davon aus, dass das natürliche Schlafen die polyphasische Variante ist. Spiele Spitzensportler, nehmen wir doch mal von Ronaldo, wissen wir das auch. Ich habe Klitschko begleitet, der von dem wusste ich das auch. Der hat auch mittags geschlafen. So kriegt man bestimmte Zyklen einfach besser auch entsprechend seiner Individualität in den Rhythmus wieder, indem man dann also auch mal polyphasische Phasen sich einfach gibt, wieder einzuschlafen, wieder mal einen kleinen Nap zu machen, einen kleinen Snack zu nehmen, Schlafsnack zu nehmen. Ja, das ist sicher nicht schlechter, ganz im Gegenteil sogar, als dieser gezwungene, erzwungene monophasische Schlaf.
Okay, also das kann man durchaus integrieren, um da irgendwie den Biorhythmus so ein bisschen zu unterstützen. Gibt es dann auch ganz andere Methoden, die man irgendwie integrieren kann in den Alltag? Vielleicht ist auch gar nicht alles alltagstauglich, aber um so den Biorhythmus ein bisschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Also ich habe ja schon mal gesagt, Licht ist ganz wichtig. Mhm. Und deswegen ist es mir auch sehr bedeutsam, dass wir gerade in den Wintermonaten auch Tageslicht bekommen. Denn wenn wir nur, wie gesagt, morgens im Dunkeln aus dem Haus und abends im Dunkeln wieder aus dem Büro rausgehen, haben wir immer nur das wenige Licht von der Decke erhalten und dadurch ist es eben sehr schlecht, wiederum das Triggern. Deswegen ist das Tageslicht in allen Situationen immer das Beste, raus, raus, raus. Und das heißt also, ich würde mir immer auch eine Mittagspause wünschen, wo alle rausgehen, an die frische Luft gehen, um letztendlich für 20 Minuten Tageslicht zu tanken, um alles wieder so ein bisschen rhythmisch zu machen. Nicht nur um Vitamin D zu tanken, gerade wichtig in den Sommermonaten, aber um Rhythmisierung wiederherzustellen. Auch Nahrung hat ja eine gewisse Komponente des Triggers. Das heißt also, Essenszeiten können ja, wir wissen ja auch, viele sagen, ich kann nicht so früh frühstücken. Ja. Es ist bestimmt eine Eule. Ja, weil sie noch nicht in der Lage ist, so früh den Stoffwechsel hochzufahren und dementsprechend dann schon Nahrung zu sich zu nehmen. Und insofern können auch diese gewisse Orientierung dem Stoffwechsel wieder geben, indem ich genau zu jenen Zeiten dann meine Mahlzeiten einnehme, die den Rhythmus auch unterstützen. Nicht umsonst wissen wir ja alle, gibt es eben jene, die auch sehr gerne spät essen, weil sie es viel besser verstoffwechseln als eben jene, die viel früher essen müssten. Und daran erkennt man schon, ja, Tageslicht, aber auch Ernährung kann triggern und wieder systematisieren.
Okay, ja, total spannend und auch total wichtig. Also wäre dann so ein typisches Snacken durch den ganzen Tag hinweg eher kontraproduktiv oder kann man das?
Ja, ja, okay. Ist sowieso kontraproduktiv, ja. Snacken den ganzen Tag über, weil du brauchst ja 4 bis 6 Stunden Pause. Ja. Und genau das sollte man genau so machen. Ja, indem man wirklich mal diese Signale dem Körper wiedergibt. Das ist eine Verstoffwechslungsphase. Es wäre natürlich kontraproduktiv, schau mal, wenn die Eule, die vielleicht ihr Hoch zwischen 13 und 14 Uhr hat, ja, also etwas später, genau zu dem Zeitpunkt auch noch essen geht. Warum? Weil dann eben der Stoffwechsel plötzlich nur noch mit der Nahrung sich beschäftigen muss. Das heißt also, die Performance ist dann gar nicht mehr da. Das heißt also, Frühstück um 10 und Mittagessen um 3 ist viel besser als Mittagessen um 12, die Lerche möglicherweise, was die Lerche benötigt, erkennt man schon, ja? 6 Uhr Frühstück, 12 Uhr und so, ne? Das wäre der richtige Rhythmus. Aber das passt der Eule nicht.
Ja, ja.
Und dementsprechend muss man einfach gucken, diese Individualisierung, dass dann eben Kantinen um 14.30 Uhr schließen, ist nicht das Optimale oder sogar um 14 Uhr. Ja, und alle rennen um 12 Uhr. Alle rennen um 12 Uhr dann zum Tablett.
Das ist
für die Eulen keine gute Strategie.
Das stimmt, das kennt man auch aus dem Büroalltag, wenn dann eben alle um 12 Pause machen und man macht es dann notgedrungen auch, aber eigentlich ist man so, was das Leistungshoch anbetrifft, gar nicht da. Also, das ist vollkommen
ganz genau. Ja, und vor allem nimmt man sich das Leistungshoch weg.
Stimmt, ja.
Weil jede Verarbeitung der Energie braucht Energie. Das heißt also, nimmst du etwas zu dir, wissen die Sportler ja auch, brauchst du für die Verarbeitung unheimlich viel, sackt viel Blut dann plötzlich in den Magen-Darm-Trakt hinein. Die Frische ist weg. Ja. Und gerade in der Phase, wo du richtig powerful bist, nimmt das Essen, die Currywurst in der Kantine plötzlich alles wieder raus, zieht dir quasi den Stecker.
Das stimmt. Ja, das kenne ich auch, dass ich nach einem Essen halt häufig müde bin, ne? Das ist dann immer nicht so produktiv, ja. Ja, genau. Wie ist es eigentlich? Du meintest ja vorhin, wenn man jetzt wirklich sein Leben lang nach dem falschen Biorhythmus, sage ich mal, lebt, was kannst, also dass das nicht gut ist. Was gibt es denn da so für Auswirkungen? Was können denn die Folgen davon sein?
Ja, also wir wissen das ja natürlich, das ist sehr gut erforscht bei jenen, die dies sehr massiv machen, bei den Schichtarbeiterinnen beispielsweise, die den Biorhythmus ja komplett auf den Kopf stellen. Das ist eben bei einer geringeren Nuancierung natürlich auch dann weniger ausgeprägt. Aber was passiert gerade bei den Schichtarbeiterinnen und große mentale, psychische Probleme, totaler Stress, der sich dauerhaft einstellt, also Chronifizierung von Stress. Wir haben dort viel, viel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise. Wir haben dort viel, viel mehr auch metabolische Erkrankungen. Wir finden da viel mehr Übergewicht. Wir finden da viel mehr Stoffwechselstörungen, weil eben der Stoffwechsel plötzlich etwas machen muss, was er gar nicht will. Ja, Nahrung verarbeiten zu einer Zeit, wo es gar nicht funktionieren kann. Und genau das heißt in Nuancen eben, dass du eher gestresst bist, dass du eher Hormonreaktionen hast, die nicht zur jeweiligen Situation passen. Auch das stresst. Und auch gerade eben im Sinne der mentalen Gesundheit regenerierst du nicht mehr optimal. Und das bedeutet also, dass wenn du zu spät oder zu früh zum Beispiel schlafen gehst, hast du echte Probleme eben damit. Aufbau, Alterungsprozesse stellen sich einfach früher ein. Entzündungsreaktionen sind sehr viel massiver zu sehen. Das heißt also, es ist ein ganz bunter Blumenstrauß an möglichen Pathologien, die daraus resultieren können, wenn man langfristig gegen seinen Rhythmus arbeitet.
Ja, das ist tatsächlich echt entscheidend. Ich meine, da muss man sich auch nur die Leute angucken, die vielleicht in Krankenhäusern oder so arbeiten und da so 24-Stunden-Schichten und so schieben müssen. Denen geht es auch nicht gut mental. Also da habe ich jetzt nichts beobachten können. Also jetzt natürlich nur persönliche irgendwie Beobachtungen.
Ja, aber ich kann dir noch ein anderes Beispiel sagen, was total schlimm ist. Das heißt also, wir haben da Menschen liegen im Krankenhaus, wunderbares Beispiel, die eine Operation hinter sich haben. Und dann morgens um 5, 6 Uhr geht's Licht an. Hallo, wir müssen Fieber messen, Blutdruck messen, alle aufwachen. Es gibt Frühstück um 5.30 Uhr. Ja, das ist kontraproduktiv, komplett. Das heißt also, der Rhythmus, den dir beispielsweise Arbeitsprozesse, die Industrialisierung des Krankenhauses aufdrückt, widerspricht jeglicher Heilung, jeglicher Möglichkeit, optimal zu regenerieren und zu reparieren. Und dann siehst du schon, dass gerade die Systeme, die wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen haben, für viele Menschen überhaupt nicht passt und sogar kontraproduktiv sind für die Gesundheit. Und das ist insbesondere in Krankenhäusern sehr, sehr offensichtlich.
Ja, ja, stimmt, absolut. Ist auch spannend, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Regeneration dann quasi. Aber lass uns gerne auch mal auf die sportliche Leistung ein bisschen eingehen. Wir haben ja jetzt eigentlich schon gelernt, dass der Biorhythmus auf alles so den Einfluss hat, gerade halt auch die Produktivität. Wie ist es denn so bei der sportlichen Leistung? Gab es da irgendwie mal Studien auch zu, wie der Biorhythmus oder der Schlafrhythmus sich darauf auswirken, wie produktiv man ist beim Sport?
Also grundsätzlich erst einmal, Sportler schlafen wie Murmeltiere. Ja, das ist ja so. Das heißt also, der Sport schläft oder führt zu einer besseren Schlafqualität, Schlaftiefe. Das heißt also, Sport verbessert Regeneration, wenn man es denn nicht übertrieben hat. Und das ist das, was ich auch immer wieder sagen möchte, dass gerade auch das Übertreiben, und das sehe ich ja auch bei vielen Läufern und Läuferinnen, dass sie einfach zu schnell unterwegs sind, zu viel wollen, eben der Regeneration einfach kontraproduktiv entgegensteht. Aber wir brauchen den Schlaf als Reparaturzeit. Und gerade auch getriggert wird er ja durch das Hormon Melatonin primär. Dieses Melatonin ist aber mehr als ein Schlafhormon, ist ein Masterhormon, was auch viele andere Prozesse letztendlich stimuliert und aktiviert. Und das bedeutet, dass gerade Sportler und Sportlerinnen Schlaf benötigen, um überhaupt Reparatur- und Regenerationsprozesse stattfinden zu lassen. In der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Das ist das wichtige Wort. Und gerade Sportler brauchen etwa genau diese lange Zeit. Roger Federer zwischen den Turnieren hat immer 12 Stunden geschlafen, weil es notwendig ist. Und wir wissen auch, dass beispielsweise du nur ein guter Tennisspieler wirst oder Golfspieler wirst, die ja immer durch die Welt chatten, ja, wenn du gut schlafen kannst. Denn du musst es schaffen, im Flugzeug zu pennen.
Ja.
Wenn du das nicht schaffst, du hast ja manchmal nur 1, 2 Tage zwischen den Turnieren, Und dann schippen sie in der Welt herum. Und wenn du das nicht schaffst, ist es die Grundvoraussetzung für körperliche Leistungsfähigkeit.
Krass.
Ja? Ja. Du musst erholt, ausgeruht am neuen Turnierort wieder ankommen. Mhm. Schaffst du das nicht, wirst du niemals ein guter Golfer, niemals ein guter Tennisspieler. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, du musst dich sehr schnell anpassen können mit deinem Biorhythmus. Und dazu sind eben die großen Trigger Schlaf und eben Tageslicht die großen bedeutsamen Faktoren. Das musst du sehr schnell quasi versuchen zu organisieren für dich, damit es sofort am ersten Turniertag du auch erfolgreich sein wirst. Deswegen, wir wundern uns ja manchmal, dass Weltranglisten Erste auch schon mal einen schlechten Tag haben können, dann gegen die Nummer 580 der Welt verlieren. Ja, das kann genau daran liegen, weil sie eben vielleicht im Flugzeug nicht haben ausreichend geschlafen, der Biorhythmus noch nicht angekommen ist und dementsprechend die Leistung gar nicht vom Körper erbracht werden kann.
Ja, das ist total spannend, dass das alles so im Hintergrund irgendwie abläuft, aber man das gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wenn man sich jetzt sportliche Leistung einfach anguckt im Fernsehen oder so oder bei einem selber auch gar nicht so sehr drüber nachdenkt, habe ich jetzt an dem Tag so gut geschlafen? Ist ja jetzt nicht das Erste, woran man denkt eigentlich.
Ja, aber schau mal, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Größe, weil es ist einfach, schau mal, du hast am Vortag eine körperliche Leistung erbracht, ja? Und die muss ja bearbeitet werden. Und das dauert bei einem Jogginglauf etwa 24 bis 36 Stunden Bearbeitungszeit. Oder eben bei einem Muskeltraining brauchst du 48 bis 72 Stunden Reparaturzeit. Ja, sehr lange sogar. Ja. Und nach einem intensiven Turnier, beispielsweise im Tennis, brauchst du schon 2-3 Tage, bis du das kompensiert hast. Und dafür brauchst du eben eine optimale Regeneration. Und da ist eben der Schlaf total wichtig, weil genau in dieser Zeit eben auch die Reparatur und Regeneration stattfindet. Schau mal, du brauchst im Schlaf etwa 80% deiner Energie des Tages. Muss man sich mal vorstellen. Glaubt man gar nicht, aber so ist es. Das heißt, du brauchst im Tagesverlauf nur 20% mehr Energie als in der Nacht, obgleich man einfach da so dumm rumlümmelt.
Mhm.
Aber es ist eben so viel im Körper aktiv, dass wir genau diese Zeit auch geben müssen. Und deswegen ist es für mich auch schon wichtig, Schlafqualität ist durch den Sport besser, aber auch Schlaflänge muss dringend kontrolliert werden. Und deswegen, liebe Menschen da draußen, bitte opfert niemals auch nur eine Sekunde an Schlafenszeit für irgendeine blöde Talkshow, für irgendwelche Nachrichten oder auch für eine Netflix-Serie. Es lohnt sich nicht.
Ja.
Gerade wenn ihr leistungsfähig und gesund bleiben wollt, bitte opfert niemals Schlaf. Niemals im Leben.
Ja,
weil es ist wirklich eure wichtigste Ressource, um eure Schätze, die ihr bekommen habt, auch wirklich zu erhalten.
Ja, das ist ein wichtiger Appell, vielleicht auch an unsere Community tatsächlich. Wir haben vor kurzem eine kleine Umfrage gemacht, wie lange die Leute so schlafen. Und tatsächlich war das nicht so lange. Es waren vielleicht so 7 Stunden ungefähr im Durchschnitt. Und das sind ja auch alles Leute, die intensiv laufen, also die hohe Leistungspensen haben.
Und das ist eindeutig zu wenig.
Ja.
Das ist eindeutig zu wenig.
Ja.
Also 7 Stunden 35 ist so der Durchschnitt, wo geschlafen wird in der Welt. Aber wir wissen, dass Sportler fast in der Regel niemals mit weniger als 8 Stunden auskommen können, weil die Reparaturprozesse einfach so lange benötigen.
Ja.
Und wie du schon sagst, eure Community ist ja auch, sind ja High-Performer.
Ja.
In der Regel im Sport und dann auch noch im Berufsleben sehr häufig. Und High-Performance heißt aber nicht, dass man auch an Schlaf knabbern kann. Nee, ganz im Gegenteil. Sogar gerade High-Performer brauchen viel Schlaf. Bitte schaut im Spitzensport nach. Dort wird viel, viel, viel geschlafen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp an der Stelle. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich meine, ich schlafe sehr gerne und sehr lange, deswegen.
Ich auch. Ich schlafe jeden Tag, also wenn ich das schaffe, wenn ich unterwegs bin, 9 Stunden brauche ich.
Perfekt.
Ich bin so eine richtige...
Ja.
So ein richtiges Wurmeltier, ja, so richtig zack rein. Das ist wunderbar.
Ja, ist es wirklich. Okay, und ich weiß, dass die meisten LäuferInnen ja morgens laufen gehen, ne? Also viele auch so schon vor dem Frühstück. Also ich höre oft, dass die vor der Arbeit wirklich so um 5 oder so vielleicht laufen gehen. Du hast aber vorhin gesagt, dass man auch abends nochmal so ein Performance-High hat, so gegen 18 Uhr oder so. Natürlich je nachdem, ob man Lerche oder Eule ist. Aber ist es dann, kann man das so abwägen, wann es jetzt eigentlich, also wann man produktiver ist im Sport, ist die sportliche Leistung morgens besser als abends oder ist das eigentlich egal?
Nee, es gibt schon Unterschiede.
Okay.
Also es gibt schon Unterschiede, insbesondere dem, wie wir auch leistungsbereit sind. Also ideal, wenn ich dem Läufer und Läuferin sagen würde, ist schon die beste Zeit, um zu performen irgendwie bei dem Normalo zwischen 10 und 11 Uhr. Ja, deswegen ist ein Wettkampfbeginn um 10 bis 11 Uhr eine optimale Situation, um beispielsweise einen Halbmarathon zu starten oder einen 10-Kilometer-Lauf zu starten. Das ist 10 bis 11 Uhr, ist ganz ideal. Oder eben die zweite Größe ist in der Regel zwischen 16 und 18 Uhr. Also eben 17, 18 Uhr ist wirklich optimal. Und wenn ihr wirklich zum Beispiel intensivere Einheiten habt, Ja, dann Intervalle lauf, Tempoläufe macht oder sowas, ja. Dann in der Regel 17 bis 18 oder in der Regel zwischen 10 und 11.
Okay.
Ist aber nicht alltagstauglich. Deswegen ist mein Tipp wirklich, macht die ruhigen Einheiten morgens, weil da geht es nur um Kilometer sammeln. Da ist es egal zu welcher Zeit. Macht ihr aber intensivere Einheiten im Sinne von Temposteigerung, Sprints, Läufe, dann macht die besser bitte zwischen 17 und 18 Uhr etwa, weil genau dann ist eure muskuläre, nervenverbindende Kompetenz einfach deutlich besser. Also Nervengeschwindigkeit ist deutlich besser, die Leitungsgeschwindigkeit ist intensiver, die Muskulatur ist wieder sensibler, aufnahmefähiger. Und das ist dann die wahrscheinlich auch für koordinative Technikschulung auch die beste Zeit, 10 bis 11 oder eben 17 bis 18, um dann auch so Lauftechnik nochmal zu optimieren, weil das ist die Lernbereitschaft einfach größer. Lerche ein bisschen später, Eule ein bisschen früher.
Okay, ja, total spannend. Auch super, dass du uns da so Praxistipps direkt gibst. Ist halt zum Beispiel im Homeoffice, würde ich sagen, ganz gut einhaltbar. Natürlich schwieriger, wenn man den ganzen Tag auf Arbeit ist. Dann
ganz genau.
Am Wochenende aber vielleicht zumindest gucken, dass man es in den Zeitraum legt. Ja.
Ja, schau mal, ich gehe ja immer davon aus, dass 80% ja sowieso der Ausdauereinheit im ruhigen, moderaten Modus stattfinden und 20% im intensiven Modus. Das heißt, 1 bis 2 Trainingseinheiten sind ja maximal in der Woche im intensiveren Modus. Das bekommt man ja irgendwie schon hin, wenn man ansonsten ein Morgenläufer, eine Morgenläuferin ist.
Das stimmt, ja, absolut. Wie ist es denn mit dem Krafttraining eigentlich? Das würde mich auch noch interessieren. Gibt es da irgendwie bestimmte Uhrzeiten, in denen wir besonders High Performance irgendwie leisten können, was unsere Muskelstärke angeht?
Also Muskelkraft, weiß man auch, zwischen 10 und 11 ist sie sehr stark. Ja? Und dementsprechend auch hier nochmal der Tipp, ich würde immer, auch weiß, es ist auch schwierig, aber mein Alltagstipp wäre, wenn ihr Muskeltraining macht, macht es bitte morgens. Warum? Erstens ist eure Frische, eure koordinative Leistungsfähigkeit dann in dem Moment am besten, wenn ihr gut geschlafen habt. Das ist erst. Frische ist da. Das zweite ist, das Muskeltraining hinterlässt auch immer Herz-Kreislauf-Reaktionen, die nachhaltig noch in eurem Körper nachhallen, wie so ein Echo. Und ihr habt zum Beispiel in der Regel mindestens 24 Stunden, gerade wenn ihr das Muskeltraining intensiver betrieben habt, immer auch eine gewisse Erhöhung der Herzfrequenz, eine gewisse Erhöhung der Pulsfrequenz, der Pulsintensität, der Pulskraft, auch der Stärke und vor allen Dingen auch des Blutdrucks. Das werdet ihr merken. Und das bedeutet also, dass ihr auch dadurch ein wenig eure Regenerationszeit limitiert, weil einfach viel mehr Stoffwechselaktivität noch da ist. Heißt also, lieber in die Morgenstunden das intensive Muskeltraining zu verlegen, weil es eben deutlich mehr so ein bisschen dann auch bearbeitet schon wieder ist im Tagesverlauf und dementsprechend euch es auch schneller möglich macht, wieder runterzukommen, die Hitze aus dem Körper zu bekommen.
Okay, ja, spannend. Das hatte ich tatsächlich bisher noch nicht so selber ausgeführt, glaube ich, weil einfach irgendwie ist es für mich leichter, einfach in die Laufschuhe zu schlüpfen morgens und dann loszulaufen, als mich wirklich für so Krafttraining zu motivieren.
Deswegen ist Lernen schon gut morgens, auch wenn, weil ihr da kognitiv fit seid. Und das ist gleiche gilt eben fürs neuromuskuläre Zusammenspiel. Mhm. Ja, das ist schon besser. Mhm. Ja. Wichtig ist, ihr müsst ja auch wissen, das kommt auch dadurch, weil die Körpertemperatur sich ja erhöht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die Körpertemperatur ja auch bestimmten Rhythmen unterliegt. Mhm. Und ihr startet mit einer niedrigen Körpertemperatur natürlich in den Start, in den Tag, und dann wärmt ihr euch langsam auf. Ja, ihr werdet heller, ihr werdet wacher. Und das Gleiche macht man im Sport ja auch. Der Sportler läuft sich warm, der Redner redet sich warm, der Sänger singt sich warm und so weiter und so fort. Und das führt immer zu einer Erhöhung der Körpertemperatur. Und nach einem Muskeltraining ist die auch dauerhaft viel, viel länger hoch als nach einem Ausdauertraining, in der Regel nach einem moderaten Ausdauertraining. Deswegen morgens. Heißt aber auch für den Abend, reduziert eure Körpertemperatur. Denn nur wenn ihr 1 Grad kälter werdet, werdet ihr auch tief schlafen.
Ach so.
Ganz wichtig. Deswegen ist gerade in den Sommermonaten auch schwierig, so tief zu schlafen, weil eben die Körpertemperatur zu hoch bleibt.
Okay.
Heißt also, versucht die Hitze aus dem Körper zu bringen. Und das insbesondere am Abend, damit ihr die Regenerationsphase unterstützt. Weil Körpertemperatur ist einer der wichtigsten Trigger auch von biorhythmischen Prozessen.
Mhm.
Heißt also, dass beispielsweise Melatonin anders von Körpertemperatur abhängig ist als Testosteron und so weiter und so fort. Ja? Daran sieht man schon, auch Temperatur als rhythmisches Signal des Körpers verändert viele biologische Prozesse und Stimulantien. Insbesondere, also Alltag heißt Temperatur hoch, Regeneration heißt Temperatur runter. und helft dem Körper insbesondere, wenn ihr eine hitzige Einheit gemacht habt, vielleicht über Kühlelemente, auch im Bereich des Kopfes beispielsweise, die Körpertemperatur schnell wieder zu verlieren, weil dann kommt ihr in die Regenerationsphase viel schneller hinein. Ihr müsst nicht in die Eistonne, gerade auch im Bereich eben von Hals, Schulter-Nackenbereich, hilft das eben sehr gut auch.
Ja, kalt duschen geht ja eigentlich für jede Person.
Geht auch,
ja,
genau. Also auch wenn ihr schlecht schlaft, zum Beispiel aufstehen, kurz die Unterarme und die Unterschenkel kurz mit kaltem Wasser dann wieder rein, dann habt ihr den Hitzkopf verloren, den man nämlich loswerden muss, indem dann der Körper wieder ein wenig dem Kopf hilft.
Ja, richtig guter Tipp jetzt wirklich auch in den heißen Monaten. Also ich glaube, das genau. Können wir uns alle gut zu Herzen nehmen.
Also hier vielleicht auch nochmal, wir geben ja gerade, auch wenn wir wirklich im Spitzenbereich unterwegs sind, wir geben ja häufig Kühlelemente mit ins Bett.
Ah ja,
klar. Da kannst du dich vorstellen, jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Spielen auch, wo über 30 Grad ja stellenweise auch waren. Wir hatten auch keine Klimaanlagen in den Olympischen Dörfern, so dass es ausreichend versorgt werden konnte, alle. Und dann kann man Kühlelemente unter das Kopfkissen sich legen, weil eben der Kopf muss kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktorarm. So ist der Spruch. Das bedeutet also, ja, so kommt man schneller in die Schlafphase.
Okay.
Das könnt ihr auch probieren, gerade in den Sommermonaten, wenn ihr schlecht runterkommt. Legt mal so ein Kühlelement unter das Kopfkissen, das hilft total.
Okay, ja, voll guter Tipp. Dann kann man ja eigentlich daraus schlussfolgern, dass auch gerade spätes Training echt nicht gut ist, weil es unseren Schlaf
verschlechtert. Genau, weil es die Temperatur erhöht.
Genau, ja.
Ja, genau das ist das Momentum. Und diese Temperaturerhöhung merkst du, erhöhte Herzfrequenz, erhöhte Blutung und. Die Temperatur muss raus und die muss so früh wie möglich wieder runter. Und deswegen, wir haben ja vorher schon von Triggern gesprochen beispielsweise. Wenn ihr nach dem Training wirklich runterkommen wollt, dann bitte macht zu Hause möglichst wenig Licht an. Versucht möglichst auch mit Kerzenlicht zu arbeiten, damit wirklich auch der Biorhythmus über die starke Größe des Lichtes quasi eingeleitet werden kann. Also reduziert Helligkeit. Setzt euch bitte auch von den LED-Monitoren so weit wie möglich weg. Ja,
ja.
Weil auch die triggern, weil es ist ja blaues, weißes Licht, ja. Ist ja fast wie Tageslicht. Und insofern, ja, reduziert Lichttrigger, insbesondere in den Abendstunden, wenn ihr es nötig habt, zu regenerieren.
Ja, absolut wichtig. Ich meine, wir sind alle zu viel am Smartphone leider. Das ist sicherlich nicht förderlich.
Nee.
Vielleicht können wir da auch nochmal so ein paar Tipps zusammenfassen, vielleicht vor einem Wettkampf, der besonders wichtig ist für uns oder so. Also wir haben jetzt schon gelernt, eigentlich irgendwie vorher nochmal abkühlen und so, damit der Schlaf gut läuft, dann vielleicht vom Handy erstmal irgendwie versuchen, zumindest sich Abstand zu halten, vielleicht in den ersten Stunden vom Schlaf. Gibt es da doch irgendwas?
Also kühl genau. Schlafen, ja. Ganz wichtig, 16 bis 18 Grad versuchen herzustellen. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, den Kopf kühlen, ja.
Ja.
Vor allen Dingen dann auch nichts Aufwühlendes mehr diskutieren, sehen, machen, also ruhig emotional sehr langweilige Dinge möglicherweise machen, die aber wirklich einen runterkommen lassen, den Hitzkopf also wirklich loswerden lassen, ist ja insbesondere, wenn man an Wettkampfwochenenden ist, ja manchmal nicht ganz einfach, wie man da runterkommt. Viel Wasser, viel Flüssigkeit, weil Wasser ist das wichtigste Kühlelement, was wir haben. Das heißt also, ihr solltet schon auch nochmal mit einem großen Glas Wasser starten. Oder auch das hilft ja, die heiße Milch mit Honig. Da ist ja Tryptophan drin. Und Tryptophan ist eine Vorstufe des Melatonins. Und wenn ihr nochmal, das hat Oma ja immer gesagt, so eine warme Milch mit heißem Honig.
Ja, kennt man.
Genau, mit heißem Honig quasi trinkt, dann ist das eine sehr schöne, ja auch schlafunterstützende Möglichkeit eben, weil es das richtige Eiweiß produziert, was für das Melatonin notwendig ist. Weil Melatonin ist eine Eiweißsubstanz.
Okay.
Und das hilft so ein bisschen dabei. So, dann also alle Lichtquellen weg, möglicherweise Dunkelschlafen, Lärm weg. Morgens früher aufstehen vor einem Wettkampf, damit man wirklich viel Zeit hat, damit man nicht gestresst ist. Ja, sehr schnell die Flüssigkeit der Nacht nachholen. Wir haben ja nicht getrunken, sondern in den Sommermonaten viel geschwitzt.
Ja.
Sofort die Flüssigkeit zuführen. Und dann eben auf jeden Fall so früh wie möglich vor dem Wettkampf frühstücken, damit möglichst viel Abstand ist zwischen Frühstück und Wettkampf. Deswegen habe ich ja gesagt, früh raus. Dann solltet ihr mindestens 3 Stunden vorher idealerweise schon alles konsumiert haben. damit der wirklich der Körper bereit ist für seine Leistungsfähigkeit und nicht noch in der Verstoffwechslung ist.
Okay, ja. Da auch noch mal eine Zwischenfrage. Viele Leute kickstarten ihren Tag oder ihren Biorhythmus ja so ein bisschen durch Koffein, also den Kaffee morgens oder vielleicht auch einen Energy Drink bei Leuten, die ganz hart drauf sind. Ist das eigentlich in irgendeiner Weise ja eher kontraproduktiv oder dürfen wir durchaus Koffein benutzen, um uns einfach ja den Biorhythmus irgendwie anzuregen morgens?
Ja, also da vielleicht auch nochmal, wir stehen wegen des Koffeins auf. Und nicht wegen, also wir stehen, sorry, wir stehen wegen des Cortisol auf und nicht wegen des Koffeins. Das ist die Botschaft.
Ja.
Das heißt also, der Koffeinkick ist ein Fliegenschiss gegenüber dem Cortisol. Mhm. Weil das Cortisol ist so stark, dass quasi das Koffein gar nicht gespürt wird.
Okay.
Die Eulen brauchen allerdings natürlich morgens schon mal einen Koffeinkick, weil deren Cortisolspiegel noch weit unten ist. Die Eulen kann man sagen, ja. Allen anderen würde ich empfehlen, trink den Kaffee später. Du brauchst ihn nicht sofort, weil du bist ja wach. Und jetzt da oben drauf noch ein Koffein zu legen, macht gar keinen Sinn. Du wirst nicht noch wacher als wach.
Ja.
Also mach es am besten so, dass du so nach 2 Stunden etwa nach dem Aufstehen deinen Espresso, deinen doppelten Espresso trinkst. So wie es der Italiener macht, wenn er zur Arbeit geht, eben noch an der Bar beim Barista anhält, sich den Kaffee, den Espresso trinkt. Ja, denn dann hat er seine Wirkung. Das heißt also, ihr müsst auch immer die hormonellen Prozesse, die biorhythmischen Prozesse des Aufstehens einfach mit eurem Wunsch, euch noch zu kicken, einen Einklang bringen. Bei Eulen würde ich sagen, ja, morgens den Coffee-Kick, Lerchen eher später, etwa 2 Stunden nach dem Aufstehen, dann macht es Sinn.
Okay, also man wird dadurch dann auch nicht als Lerche leistungsstärker im Endeffekt, wenn man sich noch den Kaffee einpfeift.
Okay.
Ja, spannend. Ich meine, da haben wir jetzt super viele Tipps uns abholen können. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich weiß, dass ich mich jetzt auch zwischen 2 und 3 Uhr nicht mehr streiten sollte.
Genau.
Und immer schön viel schlafen sollte. Ja, mega.
Gut, mein Lieber.
Ja, vielen lieben Dank an der Stelle dann schon mal für das mega spannende Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, heute nochmal mit mir zu sprechen. Hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Ich nehme an, die meisten unserer HörerInnen kennen dich schon, aber sag doch trotzdem gerne nochmal an, wo man dich und deine Kanäle, vielleicht auch deine Publikation finden kann.
Mhm. Mein Name ist Ingo Frohböse, ich bin ja lange Professor an der Deutschen Sporthochschule gewesen und ich denke, die meisten von euch kennen mich. Ich habe ja relativ viele Bücher geschrieben, auch insbesondere zum Thema Fitness und Gesundheit, und wer mehr dazu wissen möchte, der geht am besten auf meinen Formel-Frohböse-Kanal. Ich habe ja über 400 Videos dort. Also YouTube, Formel Frohböse, lohnt sich bestimmt, weil da ist für jeden etwas dabei, sei es vom Spitzensportler bis zum Breitensportler. Da geht es um Ernährung, aber auch um Schlaf, über das wir gerade gesprochen haben, und um den Biorhythmus. Also hier könnt ihr viele vertiefende Informationen finden.
Ja, fantastisch, liebe HörerInnen. Die Links packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und damit danke, dass ihr auch wieder mal bis zum Schluss zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und über ein Abo auf Instagram unter achilles.running für ja noch mehr Entertainment. Ansonsten hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bleibt gesund, fit und keep on running.